Good evening, brothers and sisters.
Guten Abend, Brüder und Schwestern. Mein Name ist Chad Webb. Ich bin Administrator für das Seminar und Institut. Ich möchte die Lehrkräfte und Administratoren, Mitarbeiter, Missionare, Priestertumsführer und besonderen Gäste, die uns heute überall in der Welt zuhören, sowie ihre Ehepartner recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend bei uns sind und danken Ihnen für alles, was Sie unternehmen, um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Kirche zu stärken. Wir begrüßen Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel, der über diese Versammlung präsidiert. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben weitere Generalautoritäten, Mitglieder des Bildungsausschusses der Kirche, Präsidenten und Präsidentinnen der Hilfsorganisationen, Präsidenten höherer Bildungseinrichtungen der Kirche sowie Administratoren von Seminar und Institut mit ihren Ehepartnern. Wir singen zu Beginn des Abends gemeinsam das Lied »Mehr Heiligkeit gib mir« Nummer 79 im Deutschen Gesangbuch. Die Anwesenden im Tabernakel können die Texte in der Programmübersicht verwenden. Wir danken Brooke D.U., Seminarlehrer aus dem Raum David in Utah, für seine Unterstützung. Er wird dirigieren. Wir danken auch Bonnie Goodliffe, Organistin im Tabernakel, für die Begleitung. Elsa June Ewer, die Frau von Robert A. Ewer aus dem Hauptbüro, wird das Anfangsgebet sprechen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, heute Abend hier zu sein. Wir danken dir demütig für deinen reichen Segen. Wir sind sehr dankbar, dass du alles eingerichtet hast, was wir brauchen, um dir und dem Heiland näher zu kommen und zu dir zurückzukehren. Wir danken dir für die heiligen Schriften, Verordnungen und Bündnisse und besonders für lebende Propheten. Wir bitten dich, unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu segnen. Segne ihn bitte mit Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen. Bitte segne auch die 12 Apostel und ihre Frauen mit der nötigen Kraft und Ausdauer, die Welt zu bereisen, da du dein Werk beschleunigst. Vater, wir sind so dankbar für das Sühnopfer unseres Erlösers Jesus Christus, denn es macht alles möglich. Wir sind sehr dankbar für das Seminar- und Institutsprogramm, dass es ein Segen für die Jugend der Kirche ist, auch für unsere eigenen Kinder. Wir sind dankbar, Teil dieser wunderbaren CES-Familie zu sein. Denn durch sie werden wir wirklich gesegnet, weil Ehepartner und Angehörige genauso wichtig sind wie Angestellte und ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir sind dankbar für den Bildungsausschuss, für seine Liebe, sein Interesse und seine Großzügigkeit für die Jugend der Kirche und insbesondere für uns. Wir sind dankbar, heute Abend hier zu sein, um einem Apostel Jesu Christi, Ella Holland, zuzuhören. Vater, wir beten um deinen Geist. Möge jeder von uns Ohren haben, die hören. Und mögen wir hinterher bessere Lehrer, bessere Ehemänner oder Ehefrauen, bessere Väter oder Mütter und bessere Jünger des Erlösers sein. Wir danken dir nochmals demütig, Vater. Ehre und Herrlichkeit sei dir für all diese unsere Segnungen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Dankeschön. Wir haben nun die Freude, zunächst vom Bildungsbeauftragten der Kirche zu hören, Elder Paul V. Johnson. Er wird auch Elder Jeffrey R. Holland vorstellen. Elder Johnson ist seit August 2008 Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche. Davor gehörte er der Präsidentschaft des Gebiets Chile an. Zuvor hat er über 29 Jahre lang verschiedene Aufgaben bei Seminar und Institut erfüllt. Elder Johnson und seine Frau Jill haben 9 Kinder. Wir freuen uns, dass er heute Abend bei uns ist. Nach den Worten von Elder Johnson hören wir eine Musikeinlage vom Chor, der aus Angestellten und Lehrern aus der Gegend rund um Davis und Weber in Utah und ihren Ehepartnern besteht. Der Chor singt das Lied »Preiset dem Mann« und wird geleitet von Stephen P. Shank, Institutslehrer aus dem Raum Salt Lake City Valley Ost. Schwester Goodliffe spielt die Orgel. Anschließend spricht Elder Holland zu uns. Nach seinen Worten singt der Chor Hoffnung Israels in einer Bearbeitung von Bruder Shank. Bruder Richard K. Scott, Institutslehrer aus dem Raum Utah Valley Mitte, spricht dann das Schlussgebet. Wir hören nun von Elder Johnson.
Ich bin dankbar, heute bei Ihnen zu sein. Sie alle leisten einen Beitrag zu diesem großartigen Werk, junge Menschen zu unterrichten. Ich habe über die Jahre hinweg sehr viele Lehrer getroffen, darunter auch einige von Ihnen. Ich habe Sie sehr gern und ich bin dankbar für Ihr Engagement und Ihren Einfluss auf die Schüler, die Sie so fleißig unterrichten. Ein Lehrer zu sein hat seine Herausforderungen. Bei einigen Lehrern ist mir eine Sache aufgefallen. Wir haben manchmal das Gefühl, nicht gut, talentiert oder einflussreich genug zu sein, um das zu tun, was von uns gefordert wird. Wir bemühen uns nach allen Kräften, aber manche von uns plagen sich, weil sie sich unzulänglich fühlen. Solche Gefühle entstehen manchmal, wenn wir uns mit anderen Lehrern vergleichen. Als ich im Buch Ether las, fiel mir auf, dass sich selbst der große Prophet Moroni anscheinend unzulänglich fühlte, als er seine Schreibweise mit der von Jareds Bruder verglich. Als er zum Herrn sprach, sagte er, die anderen werden diese Dinge wegen unserer Schwäche im Schreiben verspotten. Denn, Herr, du hast uns durch den Glauben mächtig im Wort gemacht, aber du hast uns nicht mächtig im Schreiben gemacht, wie Jareds Bruder. Denn du hast ihn so gemacht, dass das, was er geschrieben hat, so mächtig war, wie du es bist, sodass der Mensch mit Macht dazu gebracht wird, es zu lesen. Wenn wir schreiben, sehen wir unsere Schwäche und stolpern, wenn wir unsere Worte setzen sollen. Da Jareds Bruder so mächtig im Schreiben war, hatte Moroni Bedenken, dass sein Versuch, sein Schreiben, nicht gut genug war und verspottet werden würde. Haben Sie das auch schon einmal über Ihre Art zu lehren gedacht, wenn Sie sich mit anderen Lehrern, die Sie kennen, verglichen haben? Haben Sie gedacht, Sie wären als Lehrer nicht gut genug und dass Sie vielleicht verspottet werden würden? Wir kennen einen Teil der Worte, mit denen der Herr Moroni antwortete, sehr gut. Sie wurden sogar als Lernschriftstelle ausgewählt. Wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen Schwäche, damit sie demütig seien. Und meine Gnade ist ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen. Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Jeder von uns wurde bereits von diesen Worten des Herrn in Moroni inspiriert. Ich bin dankbar, dass auch Moroni durch diese Worte gestärkt wurde und seine Aufgabe nicht aufgegeben hat, weil er sich schwach und unbeholfen fühlte. Was wäre geschehen, wenn er einfach aufgegeben hätte, als er die Schriften von Jareds Bruder gesehen hat? Was wäre, wenn wir seine Schriften im Buch Mormon nicht hätten? Keinen Abschluss zum Buch seines Vaters, keine Aufzeichnung von der endgültigen Vernichtung seines Volkes, kein Buch Ether, kein Buch Moroni. Für jemanden, der meinte, er sei schwach im Schreiben, war die Gnade des Herrn ausreichend und schließlich mehr als genug. Ich weiß nicht, ob Moronis Schreibweise das Niveau von Jareds Bruder erreicht hat, aber ich weiß, dass Moronis Worte durch den Geist einen starken Einfluss auf mich und auf Millionen andere Menschen hatten, die sie gelesen haben. Ich habe vor kurzem einen Bericht über die digitalen Ausgaben der Heiligen Schriften gesehen und 3 der 5 am häufigsten markierten Verse in allen Standardwerken stehen in Kapiteln, die Moroni geschrieben hat, unter anderem Ether 12,27. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir im Lehren schwach sind und nicht an die Fähigkeiten anderer heranreichen, können wir in uns und nach oben schauen. Wir sollten nicht auf andere schauen. Wir müssen unsere Energie nicht darauf verwenden, uns darüber Sorgen zu machen, wie wir im Vergleich zu anderen dastehen. Wir können sie dafür aufwenden, uns zu demütigen und uns auf unsere Schüler zu konzentrieren. Die Gnade des Herrn ist auch für uns ausreichend. Bei unserem Bemühen zu lehren und bei unserem Bemühen, das ewige Leben zu erlangen. Wir freuen uns sehr, dass Elder Jeffrey R. Holland heute Abend bei uns ist. Viele von Ihnen haben sich vielleicht schon gedacht, dass meine Gedanken heute Abend davon beeinflusst wurden, dass ich heute gemeinsam mit ihm auf dem Podium sitze. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in derselben Versammlung sprechen sollten, wie einer der mächtigsten und beliebtesten Sprecher dieser Evangeliumszeit, dessen Worte so mächtig sind, dass die Menschen mit Macht dazu gebracht werden, sie zu hören? Als ich mir seine Biografie anschaute, habe ich sogar nachgesehen, ob er nicht vielleicht sogar einen Bruder namens Jared hat. Elder Holland wurde am 23. Juni 1994 als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel ordiniert. Zum Zeitpunkt der Berufung gehörte Elder Holland dem ersten Kollegium der 70er an, in das er am 1. April 1989 berufen worden war. Von 1980 bis zu seiner Berufung als Generalautorität im Jahr 1989 war Elder Holland der 9. Präsident der Brigham Young Universität in Provo in Utah. Er war Bildungsbeauftragter der Kirche sowie Dekan der Fakultät für Religionserziehung an der BYU. In seiner Heimatstadt St. George in Utah war er als Jugendlicher an der Dixie High School und am Dixie College sportlich sehr aktiv. Seinen Bachelorabschluss in Englisch und den Masterabschluss in Religionserziehung erhielt er an der Brigham Young Universität. An der Yale Universität machte er einen Masterabschluss und promovierte im Fach Amerikanistik. Ich bin Elder Holland zum ersten Mal persönlich begegnet, als ich gerade erst zum Seminarlehrer berufen worden war und er als Beauftragter für das Bildungswesen unser Gebiet in Arizona besuchte. Ich war von der Macht seines Lehrens und von seiner sympathischen und liebevollen Art, mit Menschen umzugehen, tief beeindruckt. Nachdem ich ihn nun jahrelang beobachtet habe, inspirieren mich seine persönliche Art und seine Macht als Sprecher und Lehrer sogar noch mehr. Mögen wir Ohren, Verstand und Herz öffnen, wenn wir nun von ihm unterwiesen werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich war bei der Vorbereitung auf diesen Abend von vielen Gefühlen übermannt, gerade in den letzten Stunden. Deswegen ist das hier sehr emotional für mich. Diese wunderbare Musik, beide Lieder, gehören zu meinen und ihren Lieblingsstücken. Dazu meine Wertschätzung für Elder Johnson und Bruder Webb, für jeden von Ihnen und für das Bildungswesen der Kirche. Ich bete, dass Sie darum beten, dass ich heute Abend die richtigen Worte finden mag, ohne zu emotional zu werden. Während ich hier saß, war ich sehr bewegt vom Anblick meiner Kollegen, meiner Helden. Ich werde heute auch über die herzliche Verbundenheit sprechen, die herzlichste von allen, derer wir uns hier im Bildungswesen der Kirche erfreuen. Viele meiner Lehrer und meiner Vorbilder sind heute Abend hier. Ich darf, sollte und werde keinen Namen nennen, aber ich muss Joe und Barbara Christensen erwähnen, die heute hier sind. Joe ist nicht nur eine Legende im Bildungswesen, sondern auch in meinem Leben. Einer der größten Männer, die ich kenne. Neben ihm sitzen Stan und Anna Peterson. Ich hatte glücklicherweise das Gespür, ihn anzustellen und seine Arbeit gesehen. Und so ergeht es mir mit vielen von Ihnen. Verzeihen Sie mir, ich würde gerne alle erwähnen, die in diesem Programm tätig sind, aber vielleicht können diese beiden stellvertretend für Sie alle meine Wertschätzung und meinen Respekt entgegennehmen, da Sie so viel für das Bildungswesen getan haben und auch meine Wertschätzung für Bruder Johnson und für Chad aus der heutigen Generation. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Dies ist, wie bei der Einführung erwähnt, wie eine Heimkehr für mich. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da ich meinen Berufsweg beim Bildungswesen der Kirche einschlug und ein Leben lang fortführen wollte. Aber man sagt ja so schön, wenn man den Vater im Himmel ordentlich zum Lachen bringen will, sollte man ihn in seine Pläne einweihen. Meine Pläne, die einzigen beruflichen Pläne, die ich je hatte, sahen so aus. Ich wollte Lehrer beim Bildungswesen der Kirche sein, mich nie mehr aus dem Klassenzimmer fortbewegen und mit einem Stück Kreide in der Hand sterben. Glücklicherweise habe ich auch ein paar Jahre im Klassenzimmer verbracht. Aber die führenden Brüder haben immer wieder den Schaden begrenzt und mir andere Aufträge gegeben. Jedenfalls sollten Sie wissen, dass ich im Herzen immer noch einer von Ihnen bin. Ich bin sehr stolz auf das, was Sie für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Kirche tun. Ich bin sehr dankbar dafür, wie Pat und ich gesegnet wurden, als wir beim Bildungswesen mit Ihnen tätig waren. Mir ist natürlich bewusst, dass ich nicht nur vor Ihnen im Tabernakel, sondern vor einer weltweiten Zuhörerschaft spreche. Wie dieses Bildungswesen doch gewachsen ist. Natürlich fühlen Pat und ich uns in der größten Sache von allen Ihnen nach wie vor verbunden. Ich möchte mich auch bedanken, dass immer mehr eine Berufung beim Bildungswesen annehmen und sich in aller Welt auf so vielfältige Weise einbringen. Es gibt Lehrer, Bereichsleiter, Verwaltungsassistenten und viele andere Helfer, die nun das Seminar und Institut, die Bildungseinrichtungen der Kirche sowie Hochschulen bereichern. Aber niemand in diesem riesigen Team verdient wohl mehr Achtung und Dank als die Lehrer des Seminars am frühen Morgen. Meine lieben Freunde, für Sie gibt es einen besonderen Thron im Himmel. Jahrelang, manche sogar schon jahrzehntelang, bereiten sich bis in die Nacht vor, stellen sich den Wecker und stöhnen auf, wenn er dann rasselt, fahren im Dunkeln los oder begrüßen daheim einen Haufen ungekämmter, schläfriger Schüler, die teilweise noch im Schlafanzug stecken. Sie verrichten ein äußerst heiliges Werk. Sie und ihre Vorgänger wappnen ihre Schüler inzwischen seit über 60 Jahren mit einem Schild des Glaubens. Unterschätzen Sie nie, was diese Schüler aufnehmen und spüren, ganz gleich wie sie aussehen. Mögen Sie und Ihre Schüler für Ihr sagenhaftes Engagement in der Kirche gesegnet werden. Dieses Programm beeindruckt immer wieder Würdenträger und Eltern aus anderen Religionen, die davon wissen. Ich schweife aber ab. Ich danke Ihnen allen, wo auch immer Sie sein mögen, ob Sie bezahlt werden oder ehrenamtlich tätig sind, ob Sie Jugendliche oder Erwachsene unterrichten oder zu den wenigen gehören, die noch an Grundschulen unterrichten. Seien Sie nachsichtig, dass ich unbedingt noch jemanden loben möchte. Ich bedanke mich ganz besonders bei den Ehepartnern, die heute bei uns sind. Ohne sie würde das Bildungswesen der Kirche nicht funktionieren. Meine Frau erholt sich gerade von einer schweren Krankheit und kann daher nicht bei uns sein. Aber das ist vielleicht umso mehr Grund, ihr und allen weiteren Ehepartnern Anerkennung zu zollen. Es ist ein wenig klischeehaft, wenn ich sage, ich wüsste nicht, wo ich heute ohne sie wäre. Doch dies ist in jeder Hinsicht wahr. Über 50 Jahre lang führt und liebt sie mich nun schon und hat mir bei wichtigen Entscheidungen stets zur Seite gestanden. Auch als es um die Lehrerstelle beim Bildungswesen ging. Das, was Mark Twain seinen Adam über Eva sagen ließ, sage ich über meine Frau. Wo immer sie war, da war das Paradies. Also, Ehefrauen und Ehemänner, wo dies zutrifft, vielen Dank für Ihre Hingabe, Ihre Opferbereitschaft, Ihr Beispiel und Ihren Glauben. Liebe Ehemänner und Ehefrauen, wo dies zutrifft, warten Sie nicht, bis Sie 74 Jahre alt sind und zu den Mitarbeitern des Bildungswesens sprechen, um Ihrem Schatz dafür zu danken, dass er Ihnen ein solch gesegnetes Leben ermöglicht. Seien Sie gut zueinander. Seien Sie glücklich miteinander und seien Sie dankbar dafür, dass Sie auf solche lohnende Weise den Lebensunterhalt bestreiten können. Als mein Auftrag für heute heranrückte, bat ich Elder Paul Johnson und Bruder Chad Webb, einige von Ihnen zu bitten, Fragen einzureichen oder Themen vorzuschlagen, damit ich weiß, was Sie beschäftigt. Ich war überrascht, bei wie vielen Rückmeldungen von Angst, Sorge und Unruhe die Rede war. Hauptsächlich die Ängste und Sorgen von Schülern. Gelegentlich jedoch kam auch ihre innere Unruhe zur Sprache. Ich baue meine Ansprache heute Abend auf einem Erlebnis des jungen Gordon B. Hinckley auf, das Sie alle kennen und vermutlich schon Ihren Schülern erzählt haben. Als der junge Elder Hinckley inmitten der Wirtschaftskrise der 30er Jahre alt genug war, um auf Mission zu gehen, befand sich die Welt in einer Finanzkrise. Die Arbeitslosenquote lag bei niederschmetternden 35% und nur wenige Mitglieder gingen auf Mission. Der junge Gordon hatte seinen Bachelorabschluss erworben und konnte es nun kaum erwarten, ein Aufbaustudium zu absolvieren und dann irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Seine Mutter war vor kurzem gestorben und sein Vater musste die damaligen wirtschaftlichen Probleme allein bewältigen. Inmitten dieser Sorgen wurde Gordon auf Mission nach England berufen, der damals teuersten Mission auf der Welt. Und anders als heute zahlte damals nicht jeder Missionar den gleichen Betrag. Als er kurz vor der Abreise stand und ihn diese Sorgen und möglichen Probleme plagten, überreichte ihm sein lieber Vater, Bryant S. Hinckley, in aller Stille eine Karte, auf der diese 5 Worte standen. Sei ohne Furcht. Glaube nur. Ich weiß gar nicht, weshalb mich diese kurze Begebenheit so geprägt hat. Aber das hat sie. Mit diesem präzisen Rat aus Markus 5, Vers 36 im Hinterkopf bitte ich Sie und Ihre Schüler, ohne Furcht zu sein und nur zu glauben. Mit uneingeschränktem Glauben an Gott bitte ich Sie, volles Vertrauen in sich selbst und in Ihre Schüler zu haben und ihnen mit Überzeugung und Optimismus zu vermitteln, dass das Evangelium Jesu Christi die gewisseste, sicherste, zuverlässigste und lohnenswerteste Wahrheit auf Erden und im Himmel ist, in Zeit und in der Ewigkeit. Machen Sie ihnen bitte verständlich, dass nichts, nichts und niemand und kein Einfluss diese Kirche davon abhalten wird, ihre Mission zu erfüllen und ihre Bestimmung zu verwirklichen, die von Grundlegung der Welt an festgelegt wurde. Wir leben in der unfehlbaren, unaufhaltsamen, unzerstörbaren Evangeliumszeit der Fülle des Evangeliums. Unsere Jugendlichen brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Sie müssen glauben, sich erheben und das Beste aus der außergewöhnlichen Zeit machen, in der wir leben. Das, was vor 2 Jahrhunderten in einem Hain im Bundesstaat New York in Fahrt kam, wird unvermindert und unbestreitbar weiterrollen. Dies ist Daniels Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg gelöst hat. Dieses Reich, das in den Heiligen Schriften erwähnt ist, wird triumphieren und siegen. Im Gegensatz zu allen anderen Zeitaltern wird die Kirche in dieser Evangeliumszeit nicht vom Glauben abfallen. Die Priestertumsschlüssel werden nicht verloren gehen. Die Offenbarungen, die von der Stimme des allmächtigen Gottes ausgehen, werden nicht aufhören. Es wird zwar Einzelne geben, die abfallen oder ein taubes Ohr für den Himmel haben, aber es wird nie mehr einen allgemeinen Abfall in dieser Evangeliumszeit geben. Welch beruhigender Gedanke, welch großartige Zeit am Leben zu sein, welch hervorragende Möglichkeit, Angst und Mutlosigkeit zu überwinden. Kein Wunder also, dass der Prophet Joseph Smith gesagt hat, alle Propheten, Priester und Könige in jedem Zeitalter, Zitat, haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich der Zeit, in der wir leben. Angefeuert von himmlischer Vorfreude haben sie unseren Tag besungen und beschrieben und davon prophezeit. Wir sind das begnadigte Volk, das Gott sich erwählt hat, um die Herrlichkeit der letzten Tage zu Wege zu bringen. Mir gefällt diese Aussage, die wahrscheinlich jeder Lehrer beim Bildungswesen schon zitiert hat. Auch ich bin angefeuert von himmlischer Vorfreude. Es stimmt mich auch demütig, dass wir in der Evangeliumszeit leben, die Gott auserwählt hat, um die Herrlichkeit in den letzten Tagen zu Wege zu bringen. Viel lastet auf unseren Schultern, aber wir werden herrliche Erfahrungen sammeln. Wenn Ihre Schüler besorgt sind oder wenn Sie besorgt sind, seien Sie ein für alle Mal gewiss, dass der Sieg in diesem letzten Wettstreit bereits erklärt worden ist. Der Sieg wurde bereits aufgezeichnet in diesen Büchern. Wir wissen mit Gewissheit, selbst wenn alles andere in den letzten Tagen zugrunde geht oder bereits vergangen ist, wenn Regierungen, Wirtschaft, Industrie und Einrichtungen zerfallen und in Gesellschaft und Zivilisation Chaos und Unsicherheit vorherrschen, das Evangelium Jesu Christi und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die es in die Welt trägt, werden dennoch triumphierend und unbefleckt in Gottes Hand verbleiben, bis der Sohn Gottes kommen und als Herr der Herren und König der Könige regieren wird. Nichts ist gewisser. Nichts ist sicherer. Kein Mittel gegen Angst ist wirksamer. Wie schon der Prophet Joseph Smith verkündet und eine Generation von Missionaren begeistert aufgesagt hat, die Wahrheit Gottes wird jedes Land überziehen und in jedem Ohr erklingen. Keine unheilige Hand kann ihren Fortschritt aufhalten. Dies trifft noch immer zu. Als Vorwort zu den Offenbarungen unserer Zeit hat der Herr unmissverständlich erklärt, diese Gebote sind wahr und treu. Und die Prophezeiungen und Verheißungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt. Und ich entschuldige mich nicht. Und mögen auch die Himmel und die Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen. Denn siehe, ja siehe, der Herr ist Gott, und die Wahrheit verbleibt für immer und immer. Und wenn es auf dem Weg ein paar Schlaglöcher gibt, während wir darauf warten, dass sich jede Verheißung und Prophezeiung erfüllt, dann ist das halt so. Die bemerkenswerte Eliza R. Snow hat geschrieben, wenn hier auch, ihr Boten von Gott aus gesendet, die Welt euch verfolgt und verlästert, verhöhnt, dort werdet ihr sicher, wenn alles vollendet, mit ewigen Kronen von Engeln gekrönt, Diese Einstellung eliminiert Verwirrungen wie das zweischneidige Schwert, das die Wahrheit des Herrn stets darstellt. Falls Sie es also noch nicht bemerkt haben, ich bin optimistisch, was die letzten Tage angeht. An nichts könnte ich mehr Glauben haben als an Gott, den ewigen Vater, Jesus Christus, seinen Sohn, ihr erlösendes Evangelium und ihre göttlich geführte Kirche. Was schulden wir in dieser Hinsicht also unseren Schülern? Wir schulden ihnen ein gleichermaßen starkes Zeugnis und ein Leben voller Vertrauen. Der Erretter hat so oft dazu aufgerufen, dass ich darin ein Gebot sehe. Sorgen, Angst, Pessimismus und Stress können jedoch jegliches Vertrauen zerstören, ihres und das ihrer Mitmenschen. Lächeln Sie also und freuen Sie sich über jeden Tag Ihres Lebens. Hören Sie, was dieser junge, verängstigte Missionar viele Jahre später sagte. Haben wir keine Angst. Jesus ist unser Führer, unsere Kraft und unser König. Dies ist ein Zeitalter des Pessimismus. Wir haben eine Mission des Glaubens. Meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, ich rufe Sie auf, erneut Ihren Glauben zu bestätigen und in diesem Werk auf der ganzen Welt voranzugehen. Sie können es durch Ihre Art und Weise zu leben stärker machen. Lassen Sie das Evangelium Ihr Schwert und Ihr Schild sein. Jeder von uns ist ein Teil dieser größten Sache auf der Erde. Was vernehmen wir in dem Evangelium, das wir empfangen haben? Fragte der Prophet Joseph. Wir vernehmen eine Stimme der Freude. Frohe Nachricht von Gutem. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Ich möchte ein paar konkrete Punkte aufzählen, die Sie Ihren Schülern als etwas vermitteln sollen, worüber sie sich freuen können und keine Angst zu haben brauchen. Dazu gehört zum Beispiel heiraten, eine Familie gründen und Kinder in die Welt zu setzen. Wir in den präsidierenden Räten der Kirche hören viel zu oft, und das tun Sie vielleicht auch, dass viele unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Riesenangst vorm Heiraten haben. Im Extremfall haben sie solche Angst, dass die Welt bald in Blut und Verhängnis endet, dass sie da keinen Ehepartner und keine Kinder reinbringen wollen. In weniger ernsten, aber häufigeren Fällen haben sie Angst, dass es auf der Welt einfach immer schwieriger wird. Es ist schwerer, Arbeit zu finden, und man sollte mit dem Studium fertig und berufstätig und nicht mehr verschuldet sein und ein Eigenheim haben, ehe man eine Heirat in Erwägung zieht. Meine Güte, wenn meine Frau und ich uns danach gerichtet hätten, wären wir heute immer noch nicht verheiratet. Ernsthaft? Als wir geheiratet haben, waren wir beide BYU-Studenten. Unsere Eltern konnten uns finanziell nicht unter die Arme greifen. Wir hatten keine Vorstellung von all der Studienzeit, die wir noch vor uns hatten. Und wir besaßen an unserem Hochzeitstag insgesamt nur $300. Das mag vielleicht nicht der ideale Start in eine Ehe sein, aber wir führen eine großartige Ehe. Was hätten wir nur verpasst? Wenn wir auch nur einen Tag länger damit gewartet hätten, als wir wussten, dass dieser Schritt der richtige war. Natürlich mussten wir Opfer bringen, hatten unruhige Tage, Wochen und Monate und mussten manchmal Tag und Nacht schuften. Aber ich zittere bei dem Gedanken, was wir verloren hätten, wenn wir uns von unserer Angst hätten leiten lassen, was man, wie Präsident James E. Faust mir später einmal sagte, niemals tun darf. Was, wenn wir die Hochzeit zu lange aufgeschoben hätten? Was hätten wir bloß verpasst? Die beste Definition von der Liebe eines Ehepaars stammt wohl von James Thurber, der einfach sagte, Liebe ist, was man gemeinsam durchmacht. Ich werde ewig für das dankbar sein, was Pat bereitwillig mit mir durchgemacht hat. Dass ich keinen Abschluss, kein Auto, keinen Beruf haben musste, bevor wir heiraten konnten. Wir wollten auch so bald wie möglich Kinder, was in unserem Fall nicht so einfach war, wie wir erwartet hatten. Wenn wir uns nicht entschlossen hätten, so bald wie möglich eine Familie zu gründen, wären wir vielleicht sogar kinderlos geblieben, wie es einigen unserer Freunde und einigen von ihnen ohne eigene Schuld ergangen ist. Es dauerte nämlich 3 Jahre, bis das erste Kind kam, weitere 3, bis das zweite kam, weitere 4, bis das dritte kam. Und das war's. Eine Fehlgeburt gegen Ende der 4. Schwangerschaft schloss diese Tür für immer. Und so erfreuten wir uns an den 3 Kindern, die wir hatten und die wir aufziehen konnten. Wie wäre unser Leben verlaufen, wenn wir gewartet oder gezögert hätten oder uns zu sehr gesorgt hätten, ob wir uns alles leisten können? Welches unserer Kinder würden wir zurückgeben? Auf welche Erinnerungen, welche Liebe und welche Lektionen könnten wir je verzichten? Daran will ich überhaupt nicht denken. Brüder und Schwestern, wir müssen den Schülern noch früher vermitteln, welche Stellung Ehe und Familie im großen Plan des Glücklichseins einnehmen. Wenn wir damit warten, bis sie im heiratsfähigen Alter sind, ist es zu spät. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass die gesellschaftlichen Trends, sinkenden sittlichen Maßstäbe und eitlen Einbildungen der Unterhaltungsmedien dieser Lehre regelmäßig widersprechen. Wir finden es beispielsweise besorgniserregend, dass das durchschnittliche Heiratsalter von Männern in den letzten 50 Jahren von 22 auf 28 Jahre gestiegen ist. Das trifft zwar auf die Welt zu und nicht die Kirche, aber wir folgen der Welt letztendlich in vielen gesellschaftlichen Trends. Wenn man noch die vielen weiteren Einflüsse dazu zählt, denen junge Leute ausgeliefert sind, Verhütungsmittel sind immer einfacher zugänglich, Pornografie verbreitet sich immer weiter und zerstört jegliche Moral. Immer mehr stehen der Institution Kirche feindselig gegenüber. Überall geht es jedem nur noch ums Materielle. Skepsis und Subjektivität nehmen Überhand. Da ist doch klar, weshalb die heranwachsende Situation verängstigt ist. Solche Einflüsse richten in ihrem Leben bereits Schaden an, bevor sie erwachsen sind und heiraten. Viele junge Leute, mit denen ich spreche, haben Angst, dass sie ohnehin nur heiraten, um wieder geschieden zu werden und kopfüber ins Schwimmbecken der Ehe springen, um dann festzustellen, dass sich gar kein Wasser darin befindet. Und wenn man diese Skepsis, dass eine Ehe glücklich sein kann, damit verknüpft, auf welch geschmacklose, widerliche, oft teuflische Weise Keuschheit, Treue und Familie in Film und Fernsehen verhöhnt werden, ist das Problem wohl eindeutig. Es ist sehr schwierig für uns, die Heiligkeit und das Glück der Ehe zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Ein Anfang besteht jedoch darin, dass Sie zeigen, welch ein Segen und Lohn eine glückliche Ehe ist und dass sie wirklich möglich ist. Natürlich sollen Sie in Bezug auf die Ehe nicht naiv sein. Jede Ehe erfordert Arbeit und das gilt auch für Ihre. Dennoch ist nichts, was Sie den Schülern vermitteln, wichtiger und einflussreicher als das, was Sie selbst erlebt haben. Zeigen Sie in Wort und Tat, dass Ihnen Ihre Ehe und Familie alles bedeuten. Denn das sollten, ja, müssen Sie sogar. Helfen Sie Ihren Schülern, in diesen letzten Tagen ohne Furcht zu sein und an die Ehe zu glauben. In diesen letzten Tagen. Lucifer wird Ihnen immer mehr Steine in den Weg legen, weil das nämlich immer wichtiger wird. Einige von Ihnen haben andere besorgniserregende aktuelle Themen erwähnt, die eine andere Form von Angst verursachen und den Glauben der jungen Leute auf manchmal aggressive Weise auf die Probe stellen. Einer von Ihnen hat es so geschildert. Er schrieb, es wird immer schwieriger, die Lehre der Kirche zu vermitteln, ohne Schüler zu kränken, die die Ansicht der Welt sehr tolerieren. Wie bleiben wir der Lehre treu, ohne die Schüler zu kränken? Zunächst einmal behaupte ich, dass wir jemanden eher dadurch kränken, wie wir Lehre präsentieren, anstatt durch die Lehre selbst. Unsere Lehre ist nicht neu. Es ist nicht so, als wüssten die Schüler nicht, welchen Standpunkt die Kirche in Bezug auf jegliche beliebte Übertretung einnimmt. Geschickte und einfühlsame Lehrer, Führungsbeamte und Eltern müssen also sicherstellen, dass ihre Entschlossenheit, rechtschaffen zu sein, nicht den Eindruck erweckt, dass sie selbst gerecht sind. Denn diesen Unterschied erkennen die Schüler schnell. Wenn die Schüler also unseren Charakter, unsere Methoden, unsere Einstellung und unser Mitgefühl erkennen, können wir auch direkt und standfest sein, wie das beim Verkünden der Gebote Gottes auch nötig ist. Des Weiteren bitte ich Sie, niemals zu zögern, wahre Lehre zu vermitteln, nur weil Sie Angst haben, jemanden zu kränken. In Abschnitt 50 im Buch Lehre und Bündnisse steht, wenn wir die Wahrheit durch den Geist lehren und die Schüler sie durch den Geist empfangen, verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander, und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Vielleicht haben Sie schon mit Ihren Schülern unterhalten und etwas gehört wie, nun, ich weiß ja, wie wir leben sollen, aber müssen wir diese Maßstäbe, Verhaltensweisen oder Ansichten anderen aufdrängen? Die Antwort darauf lautet natürlich nein. Wir werden niemanden unsere Maßstäbe, Verhaltensweisen oder Ansichten aufdrängen. Dennoch unterstehen die Kirche und wir als ihre Lehrer dem Bund, Verhaltensmaßstäbe zu lehren, den sicheren und gefahrlosen Weg aufzuzeigen und den Völkern ein Panier der Wahrheit zu erheben. Jeder Lehrer unter diesen Anwesenden erinnert sich an die legendäre Geschichte von Karl G. Meser, der eine Gruppe von Missionaren über die Alpen führte, indem er schlichten Markierungen folgte, die an wichtigen Stellen des Pfades angebracht waren und den sicheren Weg markierten. Die Markierungen waren nichts Besonderes. Jeder hatte ihre eigene Form, manche waren verwittert und abgenutzt, keine war in irgendeiner Hinsicht erwähnenswert. Aber die Stelle, wo sie angebracht waren, der Weg, den sie anzeigten, die stille Botschaft, die sie vermittelten, dies alles machte den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Bruder Mesa zeigte an jenem Tag auf, dass diese Markierungen den führenden Brüdern der Kirche glichen. Manche waren groß, manche klein. Keine davon hätten einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Aber ihrem Weg zu folgen bedeutete, den sicheren Weg zu gehen. Worauf ich hinaus will, das bewirkt die wahre Lehre, die ja von den führenden Brüdern vermittelt wird, rund um die Uhr. Jemand muss diesen Wegweiser, die Lehre aufzeigen, anbringen. Jemand muss sagen, dies ist die Wahrheit, dies bringt Sicherheit. Jemand muss denjenigen den Weg zeigen, die auf einem schmalen, gefährlichen Pfad unterwegs sind, vielleicht sogar zum ersten Mal, wie die meisten unserer Schüler im Schul- und Studentenalter. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sind Sie dieser jemand, den Gott gebeten hat, den Weg zur Errettung zu kennzeichnen. Also müssen wir einem einzelnen Schüler oder auch der ganzen Gesellschaft diesen sicheren Kurs, diesen manchmal schmalen Pfad der Wahrheit, diese feste Grundlage, von der man nicht fallen kann, voller Geschick und Mitgefühl zeigen. Ein Schüler kann nur dann auf solch sicherem Boden stehen, wenn er weiß, wo dieser ist. Und er kann nur dann wissen, wo dieser ist, wenn Eltern, Führungsbeamte und Lehrer wie Sie und ich es ihm erklären, ihn hinführen und diesen Weg mit ihm beschreiten. Eine feste Grundlage, der sichere Weg. Jeder von uns, jung und alt, muss auf dem Fels unseres Erlösers bauen. Und das ist Christus, der Sohn Gottes. Warum? Aus welchem Grund? Damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an ihnen und ihren Schülern, ihrer Gesellschaft, ihren eigenen Hoffnungen und Träumen rütteln, er, der Teufel, keine Macht über sie haben wird, sie in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen. Und zwar wegen des Felsens, auf den sie gebaut sind, der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Diese Kraft, Brüder und Schwestern, untermauert unseren Standpunkt zu jeder Frage hinsichtlich der Lehre, Geschichte und Bräuche der Kirche. Das Werk geht voran und daher kommt es zu solchen Fragen. Sie haben sie schon gehört, sie sind nicht neu. Diese Fragen kamen erstmals in Palmyra auf, als der 14-jährige Josef zum ersten Mal von seiner himmlischen Vision erzählte. Und auch heute gibt es solche Fragen auf die eine oder andere Weise. Wir haben vor kurzem in einer Reihe von Artikeln etwa ein Dutzend solcher Themen angesprochen, denn wir wollten präzise und transparent sein, mit dem Glauben als Grundlage. Es gibt nicht auf jede Frage zum Evangelium eine Antwort, zumindest noch nicht. Eines Tages schon. In der Zwischenzeit jedoch habe ich eine Frage. Welche denkbare Frage zur Geschichte, Lehre oder Vorgehensweise könnte denn je die geistige, felsenfeste Überzeugung überschatten oder zunichte machen in Bezug auf den barmherzigen Erlösungsplan des Vaters und die Geburt, Mission, das Sühnopfer und die Auferstehung seines einzig gezeugten Sohnes, dass die erste Vision und die Wiederherstellung des Priestertums tatsächlich stattgefunden haben, dass jeder für sich und auch die Kirche göttliche Offenbarung empfangen können, dass das Buch Mormon die geistige Macht hat, die Seele zu prägen, wie erhaben und erstaunlich das Endowment ist, dass man selbst wahre Wunder erlebt hat und so weiter. Es ist mir schleierhaft, wie manch einer diese erhabenen, ewigen und wichtigsten Wahrheiten, die ja im Mittelpunkt der großen, umfassenden Botschaft des Evangeliums stehen, beiseite schieben oder vollkommen ablehnen kann, weil er sich in weitaus weniger wichtige Fragen hineinsteigert. Das bedeutet doch, dass man sich, wie Edith Wharton einst sagte, viel zu sehr mit Belanglosem abgibt. Natürlich ist es völlig berechtigt, dass man sich, wenn man aufrichtigen Herzens ist, Fragen stellt. Ich räume auch ein, dass jeder Fragen zum Evangelium hat, auf die es noch keine Antwort gibt. Allerdings hoffen wir doch, dass der Skeptiker und auch der Gläubige und jeder, der irgendwo dazwischen steht, sich auf jeder Suche nach Wahrheit von Demut, Glaube und dem Heiligen Geist führen lässt, dass die grundlegenden Wahrheiten bei dieser Suche immer die Bezugsgröße bilden und dass alle Fragen, die noch ungeklärt sind, durch Studium und auch durch Glauben erforscht werden. Letzten Endes muss jeder selbst erkennen, auf welchen größeren und kleineren Grundlagen sein Zeugnis baut. Bei mir gehören zu den größeren Grundlagen die erhabenen Wahrheiten, die ich bereits erwähnt habe, und welchen Stellenwert sie in meinem Leben einnehmen. Ich weiß, dass ich ohne sie oder all meine Segnungen oder die Verheißungen, die allen in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage gemacht werden, nicht leben oder weitermachen könnte. Da es ja um Fragen geht, schreiben Sie sich doch bitte diese Frage des Apostels Paulus hinter die Ohren und pflanzen Sie sie Ihren Schülern ins Herz. Zitat: Wenn jedoch einige Gott die Treue gebrochen haben, wird dann etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Die Antwort lautet nein. Auf keinen Fall. Nicht für mich und mein Haus. Der Unglaube von niemandem hat oder kann oder wird jemals meinen Glauben an Gott, meine Liebe für Christus, mein Engagement in der Kirche und das Werk der letzten Tage aufheben. Das Werk in diesen letzten Tagen ist wahr und bleibt in Kraft, solange die Sonne scheint und Flüsse ins Meer fließen und für immer danach. Verpassen Sie nicht diese Segnungen. Dem möchte ich das Zeugnis des jungen Studenten und Institutsschülers hinzufügen, der schließlich Präsident der Kirche wurde und den wir bereits zitiert haben. Anschließend hören wir das Zeugnis seines wunderbaren Nachfolgers, unserem hochgeschätzten Thomas S. Monson. Gott steht am Ruder. Zweifeln Sie niemals daran. Wenn wir auf Widerstand stoßen, eröffnet er uns Wege, wo anscheinend kein Weg ist. Lassen Sie sich nicht von unzufriedenen Stimmen durcheinander bringen. Lassen Sie sich nicht von Kritikern beunruhigen. Alma hat schon vor langer Zeit gesagt: Betraut auch niemanden damit, euer Lehrer oder geistlicher Diener zu sein, außer es sei ein Mann Gottes, der auf seinen Pfaden wandelt und seine Gebote hält. In dieser Kirche ist die Wahrheit, wie der Psalmist verkündet hat: Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er, unser Erlöser, schläft und schlummert nicht, sondern er wacht über dieses sein Reich. Ich bezeuge Ihnen, dass die uns verheißenen Segnungen unermesslich sind. Sturmwolken mögen sich zusammenziehen, Regen mag auf uns herabprasseln, doch unsere Kenntnis vom Evangelium und unsere Liebe zum himmlischen Vater und zu unserem Erlöser werden uns trösten, stützen und Freude ins Herz bringen, wenn wir untadelig wandeln und die Gebote halten. Nichts in dieser Welt kann uns dann besiegen. Meine lieben Brüder und Schwestern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten Mutes, die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Mit der Überzeugung, die ich im Herzen trage, und der ewigen Dankbarkeit meiner Seele für die Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi, möchte ich schließen und den Rat wiederholen, den Gott uns in den Heiligen Schriften über 100 Mal gibt, dass wir nämlich keine Angst haben, sondern guten Mutes sein sollen. Das ist meine Botschaft an Sie, und ich bitte Sie, sie an Ihre Schüler weiterzugeben. Siehe, ihr seid kleine Kinder, und ihr habt noch nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater für euch bereitet hat. Fürchtet euch nicht, denn ihr seid mein, und ich habe die Welt überwunden. Und ihr seid von denen, die mein Vater mir gegeben hat. Ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen, doch seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Das Reich ist euer, und seine Segnungen sind euer, und die Reichtümer der Ewigkeit sind euer. Darum bin ich mitten unter euch. Ich bin der gute Hirte und der Stein Israels. Wer auf diesem Felsen baut, wird nie fallen. Und der Tag kommt, da ihr meine Stimme vernehmen und mich sehen und wissen werdet, dass ich bin. Diesen Segen, den der Erretter der Welt ausgesprochen hat, wiederhole ich heute Abend. Ich gebe ihn jedem von Ihnen, als ob meine Hände auf Ihrem Haupt lägen. So wie Gott mein Zeuge ist, dass dieses Werk von ihm stammt, so bin ich auch sein Zeuge davon. Dies ist die Wahrheit. In dieser Kirche wirken Sie und ich bei dem erlösenden, beschleunigenden Werk des Evangeliums Jesu Christi mit. Wir haben die Lehre, die heiligen Handlungen, die Offenbarungen und eine rosige Zukunft. Dies ist der einzige sichere Weg für die Kinder Gottes, zu denen auch die Lehrer im Bildungswesen und deren Schüler gehören. Ich freue mich darüber, dass ich an Ihrer Seite auf solch sicherem, heiligen Boden vorwärts schreiten darf. Seien Sie ohne Furcht. Glauben Sie nur. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel.
Overflowing.
Wir sind überaus dankbar, obwohl wir noch immer schwach sind. Mögen wir nun in deinem großen Werk mit Glauben, Frohsinn und Mut vorangehen. Wir danken dir, dass wir unser kleines Opfer der Witwe beitragen durften. Danke, dass du uns so überreich belohnt hast. Mögen wir die Stärke, die Elder Hollands Botschaft uns verleiht, in unsere Familien bringen, zu unserer Jugend, die wir so sehr lieben, und dadurch gestärkt vorwärts gehen, mutig und voll Glauben an dich. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.